Was denkt ihr? Was ist eines der ältesten jemals gefundenen Artefakte der Menschheit? Kleiner Tipp. Genau, es ist eine Flöte, entstanden vor knapp 30.000 Jahren. Schon damals waren unsere Vorfahren fasziniert von Tönen, von Melodien. Und auch heute berührt uns Musik tief in uns, egal von woher wir stammen, egal wo wir aufwachsen. Musik ist etwas, das die Menschen verbindet. Denn sie regt unser Gehirn an. Wie wichtig das ist und wie einfach es sein kann, sein Gehirn in Schuss zu halten, das erklärt Professor Martin Korte, Hirnforscher und Gedächtnisexperte in unserer dritten Adventsfolge. Wenn ihr ihn auch sehen möchtet, dann schaut doch einmal auf dem YouTube-Kanal des HZI vorbei.
Um Musik genießen zu können, müssen diese Musikstücke immer wieder Regelbrecher sein. Auf der einen Seite muss etwas passieren, was wir erwarten, und dann muss auch immer etwas passieren, was wir nicht erwarten. Und das muss sich quasi die Balance halten. Und so ist es auch mit dem Leben. Wir brauchen Veränderungen, damit Leben sich entwickeln kann. Wir brauchen aber auch die Stabilität, damit eben Organismen so miteinander kommunizieren können, dass ein kohärentes Gebilde darauf wird. Wir könnten nicht mal laufen, wenn wir hier nicht koordinierte Aktivität haben. Auf der anderen Seite ist es gerade für die Infektionsforschung ein riesiges Problem, dass sich auch die Pathogene, gegen die wir kämpfen, ständig ändern und dass das auch kein Ende der Forschung hier in Sicht ist. Auch wenn wir heute von vielen Erfolgen, von vielen Fortschritten gehört haben. Ich finde das immer wunderbar, wenn man Visionären wie Josef Penninger zuhört. Die blicken schon so weit in die Zukunft, dass man das Gefühl hat, das Altern kann schon gestoppt werden, weil sie das schon in ihren Köpfen imaginieren, wie man das alles machen könnte. Ich kann Ihnen aber sagen, das ist immer noch viele, viele Jahre entfernt und es braucht genau diese Visionäre, die aber dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was wir aber aus den Augen verloren haben, wie ich finde, ist der Zusammenhang von Kunst, von Musik, auch die Schauspielkunst gehört natürlich dazu, aber insbesondere geht es heute um Musik und eben dem, was uns als Menschen ausmacht, wie wir denken, auch wie wir fühlen. Wir haben schon gehört, die Töne gehen in das Gehirn und sprechen uns direkt an, im Übrigen kulturunabhängig. Das ist eins der Kultureigenschaften, die alle menschlichen Kulturen miteinander vereint. Und eins der ältesten Instrumente, die man je gefunden hat, hat man im Übrigen in Deutschland gefunden. Das kann jetzt nicht Braunschweig für sich veranschlagen. Hier in der Nähe wurden zwar die ältesten Speere gefunden, aber sowas Kriegerisches ist vielleicht nicht etwas, was einen mit so viel Stolz erfüllt wie eine 300.000 Jahre alte Flöte, die eben im Schwäbischen gefunden wurde. Worauf ich hinaus möchte, ist, wir müssen die Musik wertschätzen, weil sie eben auch unserem Gehirn gut tut. Und dazu hat William Shakespeare ein wunderbares Sonett geschrieben. Und ich möchte einmal neben der Musik auch die Schreibkunst zu Wort kommen lassen in seinem 8. Sonett. Du bist Musik dem Ohr und doch zur Last ist dir Musik. Ist Lust mit Lust entzweit? Das Schöne feind dem Schönen? Ist verhasst die Freude dir, nur lieb die Traurigkeit? Verletzt die Töne ineinanderweben? Des Wohllauts volle Harmonie dein Ohr. Es ist, weil milden Vorwurf sie erheben, dass deine Stimme schweigt in ihrem Chor. Hoch, wie ein Ton dem anderen sich vermählt, in einem Takte alle Saiten schwingen. Das Vater, Mutter, Kind, die glücksbeseelt, ein Jubellied vereinigt alle singen. Und wortlos sagt ein vielfältiger Verein dir eine Mahnung, nichts bist du allein. Und das ist auch etwas, was wir aus der Neurowissenschaft heraus sagen können. Wenn man gesund altern möchte, sollte man genau das tun, was Sie heute Abend machen. Gemeinsam etwas unternehmen, etwas lernen und am besten paart man das Ganze noch mit Musik zusammen. Brahms als auch Strauss, die beide im Übrigen für ihre Zeit relativ alt geworden sind. Beide hatten auch verschiedene Infektionskrankheiten. Johannes Brahms ist schon relativ früh gealtert. Der sah schon mit 40 aus wie sozusagen Einstein im Alter, hatte wahrscheinlich Scharlach, ist dann auch an einem Leber- oder Pankreaskarzinom gestorben und hier auch und auch das weiß man noch gar nicht so lange, sind Viren beteiligt darin, Mutationen auszulösen, die eine Krebserkrankung viel wahrscheinlicher machen. Also wir sehen auch hier in all diesen Künstlerleben, wo man sagen könnte, jetzt haben die Künstler so ausgewählt, dass es irgendwie zum HZI passt. Nein, das HZI gibt es, weil es eben so viele Bezüge zu Infektionen gibt und weil sie eben eine solch lebensbedrohliche Situation für uns Menschen darstellen. Und dass wir hier sitzen können und so alt werden können, ist auch ein Erfolg der Wissenschaft. Nicht nur, weil man therapeutisch eingreift, sondern weil man über Desinfektion und Hygiene auch ganz, ganz viel überhaupt an Infektionen erst verhindern kann. Der Johann Baptist Strauß, oder wie er auch gesamt genannt wird, Johann Strauß Sohn, so irgendwie auch witzig, wenn man sein Leben lang bis in seinem, ich weiß nicht wie viel Alter, bis zum 75., 73. Lebensjahr diesen Beinamen hat. Irgendwann hätte man gehofft, der hätte sich davon freigespielt. Aber das brauchte man eben zur Unterscheidung. Und der hatte eine Lungenentzündung und ist an der verstorben. Und eine Lungenentzündung ist insofern ganz perfide, weil sie häufig entsteht, erst durch eine Influenza, durch eine Grippeinfektion, oft an die sich dann eine bakterielle Infektion draufsetzt. Also hier arbeiten Bakterien und Viren gemeinsam gegen uns. Und eins der Forschungsgegenstände, die halt meine Arbeitsgruppe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung verfolgt, ist eben, inwiefern möglicherweise auch entzündliche Prozesse im Körper, die ausgelöst werden, entweder durch Bakterien oder Viren, eben auch zu einem Bombardement des Gehirns führen können. Und ähnlich wie die Haut über rote Flecken entzündliche Reaktionen zeigen kann, kann auch unser Gehirn entzündliche Reaktionen zeigen. Und was man noch gar nicht so lange weiß und woran wir eben mitgewirkt haben, ist, dass es auch Signale aus dem Körper in das Gehirn hinein gibt, die das Immunsystem im Gehirn aktivieren. Und wir haben ja immer das Gefühl, das Gehirn liegt als Ruhepol in unserem Kopf, weit gefehlt. In diesem Gehirn gibt es ganz viel an Bewegung, vor allen Dingen von Immunzellen, die halt die ganze Zeit die Nervenzellen am Tasten darauf hin, ob sie noch gesund sind, ob sie möglicherweise schon Infektionen haben, die Synapsen regelrecht wegessen können, die auch abgestorbene oder verletzte Nervenzellen entsorgen. Und das sind die sogenannten Mikrogliazellen. Das sind kleine Sterne in unseren Gehirnen, die sich die ganze Zeit über ihre Ausläufer bewegen und das Gehirn abtasten darauf hin, ob es möglicherweise dort etwas gibt, was dort nicht hingehört. Und je älter wir werden, umso mehr Fehlfunktionen haben die, dass die sich nämlich häufig nicht wieder abstellen. Und diese chronischen Infektionen, die wir eben an den Gelenken im Vortrag von Josef Penninger schon mal kurz gehört haben, die können auch im Gehirn entstehen und die können eben auch Alterungsprozesse im Gehirn beeinflussen und zwar negativ beeinflussen. Das Gehirn nimmt generell, wenn wir älter werden, an Gehirngewicht ab. Ab dem 60. Lebensjahr verlieren wir etwa alle 5 Jahre 1% unserer Nervenzellen. Das heißt, Nervenzellen sterben ab. Also nicht nur die Haut altert. Insofern kann ich sagen, dass nicht nur das Gesicht eines Schauspielers altert, sondern im gleichen Maße altert auch das Gehirn. Und beides kann man übrigens, kann man positiv beeinflussen. Das eine ist über Lachen und das andere, was man das Gehirn beeinflussen kann, komme ich drauf. Wir haben in unserem Gehirn genauso viel Zellen im Gehirn, die die Nervenzellen unterstützen, die zum Immunsystem gehören, die für die Weiterleitung der Nervensignale wichtig sind. Auch da werden wir langsamer. Menschen reagieren langsamer, nehmen auch die Umwelt langsamer wahr, wenn sie älter werden, was dann jedes Mal wieder in Goslar, wenn wieder dieser Städteverkehrstag jedes Jahr im Sommerloch stattfindet, gibt es dann wieder die Forderung, ob man den 70-Jährigen nicht die Führerscheine wegnehmen soll, weil die ja so langsam reagieren. Dann sage ich immer, die sind immer noch schneller in der Reaktionszeit als ein 20-Jähriger mit dem Handy in der Hand beim Autofahren. Also da muss man etwas aufpassen, wie man damit umgeht. Es gibt auch hier wieder einen evolutiven Bezug und der ist eigentlich auch eher wieder traurig, dass die Gehirnareale, die bei uns im Laufe der Evolution als letztes dazugekommen sind, sind die vulnerabelsten. Das sind also diejenigen, die am ehesten geschützt werden müssen und die am ehesten auch absterben können. Und die haben was mit Gedächtnisprozessen zu tun. Das liegt an der Seite des Gehirns im Schläfenlappen. Und die haben etwas mit der Exekutive unseres Gehirns zu tun. Das ist hinter unserer Denkerstirn, wo wir planen, wo wir auch versuchen, die Welt zu verstehen, zu sortieren, wo wir auch alles zwischenspeichern, was wir erleben, wo wir Prioritäten setzen. Und all das altert eben besonders schnell. Und einer der vulnerabelsten Gehirnregionen, die wir überhaupt haben, ist der Hippocampus. Und es ist insofern bedeutsam, als dass er einer der Gehirnareale sind, die unsere Gedächtnisprozesse orchestrieren, ähnlich wie ein Dirigent oder Komponist hilft, einem Orchester die richtigen Einsätze quasi vorzugeben. Es ist hier der Hippocampus, der beim Abspeichern zusieht, dass die Informationen auch an die richtigen Stellen kommen, womit wir etwas assoziieren können, und der auch beim Abruf massiv mithilft. Ich habe eben schon gesagt, Musik hat insbesondere für einen Gehirnforscher eine ganz, ganz besondere Bedeutung, weil es eben auch im Laufe der Entwicklung des Gehirns eine ganz große Rolle spielt. Hier muss man allerdings sagen, so wunderbar das heute Abend ist, dass wir Ihnen alle lauschen können, gerade für das kindliche Gehirn ist wichtig, nicht Musik in Ohrstöpseln 24 Stunden am Tag zu hören, sondern selber zu musizieren. Und die ganzen Befunde, die sich den Intelligenzquotient von Kindern im Zusammenhang mit Musik angeschaut haben, haben immer herausgefunden, zu musizieren macht einen tatsächlich klüger. Das hat was damit zu tun, dass die beiden Gehirnhemisphären hier unterschiedlich gefordert sind, werden besser miteinander vernetzt, wenn wir musizieren. Wir müssen uns konzentrieren. Und auch da kann ich nur wieder den Josef Penninger zitieren, der eben ja sagt, es ist irgendwie wunderbar, als Nicht-Musiker das zu erleben, wie Menschen geschriebene Noten in Musik umsetzen. Das heißt, auch das ist eine unglaubliche Konzentrationsleistung. Auch das ist schon eine kreative Leistung. Und all das fördert auch die Feinmotorik. Und eins der Dinge, die man sieht bei Kindern, die musizieren, ist, die über die Musik lernen die auch besser, auf fast magische Art und Weise, andere Menschen zu verstehen. Die erhöhen ihren sogenannten emotionalen Quotienten. Auch dies eines der zauberhaften und wunderbaren Effekte von Musik. In dem Fall auch wieder einer, den wir noch gar nicht richtig verstanden haben. Hier gehe ich im Detail nicht drauf ein. Ich möchte nur einmal klarstellen, dass Musik ist ein komplettes Zirkeltraining für das Gehirn. Es ist wie ein Zehnkampf, wo alle Gehirnareale trainiert werden. Vom Fühlen bis zum Hören, von der Wahrnehmung über die ganzen Zwischenspeicher, die wir machen müssen, um eine Melodie erkennen zu können, gehört eben im Gehirn die Zusammenarbeit zusammen, die Vernetzung und die Kommunikation, sodass eben Musik und Sport Dinge sind, die Gehirne unglaublich fördern. Ich sage das auch deswegen, und jetzt war ich zu schnell, weil wir in den Schulen häufig immer hören, es gibt weiche und es gibt harte Fächer. Und interessanterweise sind eben gerade Musik und Sport die weichen Fächer. Dabei sind es die Fächer, die am ehesten unsere Gehirnentwicklung fördern, die zu besser vernetzten Gehirnen führen und die auch dazu beitragen, dass wir, wenn wir älter werden, möglichst langsam altern und damit möglichst spät erst von Krankheiten betroffen sind. Und wie wir alle wissen, werden Verhaltensweisen unseres Lebens schon sehr früh im Leben angelegt. Und entsprechend fangen wir besser auf hohem Niveau an. Schlechter wird es dann schon von selber. Entsprechend meine Überleitung zum Thema der Alzheimer-Erkrankung, die eben in ihrem Risikopotenzial über Infektionskrankheiten gefördert wird, die aber auch über andere Dinge gefördert wird. Aber hier gibt es mit Bezug auf Musik etwas Magisches. Und zwar die Gehirnareale, die Musik verarbeiten, sind die Gehirnareale, die bei der Alzheimer-Krankheit entweder komplett ausgespart werden oder diejenigen sind, die dem Abbau erst als allerletztes unterliegen. Und das bedeutet, dass man über Musik nicht nur ein Publikum wie Sie erreichen kann, sondern man kann eben auch Menschen mit der Alzheimer-Krankheit, von der man das Gefühl hat, die haben schon sich den Bezug zu ihrer Welt und ihr gesamtes Gedächtnis verloren, über ein Lied aus deren Jugend, über Musikstücke, die die kennen, kann man nicht nur reaktivieren, dass sie die Lieder auf einmal mitsingen können, sondern man kann eben auch längst verlorene Gedächtnisinhalte wieder hervorzaubern. Und ich habe es eben schon gesagt, das hat hier eine Gruppe für Kognitionsforschung aus Leipzig herausgefunden, dass die Gehirnareale, die Musik verarbeiten, die resistentesten sind gegenüber einem Abbau bei der Alzheimer-Krankheit, was wiederum auch ein weiteres gutes Argument wäre, um eben in hier die frühkindliche musikalische Früherziehung einzusteigen. Die andere Frage, die sich eben stellt, ist, was kann man jetzt selber tun? Dann gibt es so eine Art 6L-Regel, sind relativ langweilige Noten, das gebe ich zu, oder es sind dann überhaupt keine Noten, sondern es wäre wenig melodiös, aber gemeint ist zum Beispiel das Lernen, das, was Sie auch heute Abend machen. Das, was man ein Leben lang machen sollte, und man sollte sich hier auch nicht frustrieren lassen, sich bewegen, laufen, jegliche Art von Bewegung. Es kann auch Gartenarbeit, kann auch Spazierengehen sein. Es muss nicht immer der Marathon sein oder Nordic Walking. Mit anderen Menschen etwas unternehmen. Einsamkeit ist etwas, was für das Gehirn ein riesiges Risiko ist, schnell zu altern. Mit anderen Menschen etwas zu machen, hält uns jung. Auch Lachen Lachen ist entstressend und chronischer Stress lässt Gehirne schneller altern und Sie können nur bei einem Witz lachen, wenn Sie auch konzentriert hingehört haben. Auch das hilft natürlich. Gleichzeitig natürlich gesunde Ernährung, mehr Fisch als Fleisch, Obst und Gemüse. Wenn ich das sage, finde ich immer witzig, dass alle immer Obst hören und das Gemüse überhören. Beides ist natürlich von extremer Wichtigkeit. Und für das sechste L habe ich jetzt ein Instrument gesucht, was jeder spielen kann, auch nur mit geringen Kosten, die man hier aufwenden muss. Und darüber hinaus, ich habe es eben gesagt, Musik beruht auch darauf, immer mal Dinge anders zu machen, als sie vorher angedeutet wurden. Das bedeutet aber auch für uns im Leben, wenn immer wir Gewohnheiten ändern, wenn wir etwas Neues machen. Das ist übrigens auch das Grundprinzip von wissenschaftlichem Fortschritt, was Neues zu probieren. Dann tun wir ganz nebenbei nicht nur etwas für die Wissenschaft, es ist nicht nur die Essenz von Musik, sondern wir tun auch etwas für unsere Gehirne und ganz nebenbei für den meisten diese Dinge auch etwas für unser Herz, sowohl bei der Musik wie auch bei allem, was ich gerade vorgeschlagen habe. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Stellt euch vor, ihr lernt eine neue Sprache und könnt plötzlich fremde Menschen verstehen. Oder ihr lernt Noten und ein Instrument und könnt plötzlich neue Musikstücke spielen. Genauso geht es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am HZI. Sie lernen die Sprache der Viren und Bakterien und sind dabei, Krankheiten zu verstehen. Und auch zu heilen. Wie das in Zukunft aussehen kann und bereits jetzt funktioniert, darüber spricht der wissenschaftliche Leiter des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, Professor Josef Penninger, in unserer vierten und letzten Adventsfolge.